erstmal von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Schön, heute Morgen hier vorne zu stehen und ja, wie kann man es sagen, so ein bisschen die Einleitung zu machen in das, was wir nachher in der Praxis tun wollen. Für Kranke, für Menschen in Nöten, für Menschen, die Probleme haben, ja, zu beten und darauf zu hoffen, zu vertrauen, dass ja, Gott Großes tun kann und das Leben von Menschen verändern kann. Bevor ich das tue, möchte ich aber gerne mit uns beten. Ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, ja, weil du bist, weil du lebendig bist, weil du Liebe bist, weil du dich für uns interessierst und weil du ja, in und an unserem Leben wirken möchtest. Bitte, schenk du uns offene Herzen und offene Ohren ja, für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Als Predigtext, wenn es um das Thema Heilung geht, habe ich einen Heilungsbericht aus dem Neuen Testament ausgewählt. Eine Heilungsgeschichte, wo Jesus einen gelähmten Mann heilt. Und zwar am Teich Bethesda. Ich möchte beginnen, diesen Text einfach einmal vorzulesen. Er steht in Johannes 5, die Verse 1 bis 9. Und wer mag, kann gerne mitlesen. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befanden sich in der Nähe des Schafstors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Sie alle warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel des Herrn hinunter und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erster in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund, ganz gleich an welcher Krankheit er litt. Unter den Kranken war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging dahin. Jetzt wäre eigentlich spannend, eine Umfrage zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr so Heilungsgeschichten in der Bibel lest, was euch so für Gedanken durch den Kopf gehen. Sichtet man vielleicht mal gerade so die theologische Literatur und guckt, was sie davon halten, von diesen Heilungsgeschichten, stellt man fest, dass eine ganz große Skepsis herrscht. Da wird ganz gerne alles, was so ein bisschen ja, übernatürlich ist, alles, was über meinen Verstand hinausgeht, wird versucht zu nivellieren. Zu sagen, ja, das kann ja so nicht gewesen sein. Das muss man mehr symbolisch verstehen. Ich weiß nicht, wie eure Gedanken dazu sind, zu solchen Heilungs- und Wundergeschichten in der Bibel. Geschichten, die ja, meinen eigenen Erfahrungshorizont sprengen, die über meine eigene über mein eigenes Vorstellungsvermögen hinausgehen. Ich glaube, es wird versucht, relativ schnell alles, was ich so in der Bibel lese und all das, was über meinen Verstand hinausgeht, meinem eigenen Verstand anzupassen und zu sagen, es darf eigentlich nur das sein, ja, was ich erlebe, was ich erfahre, was ich begreifen und erklären kann. Ich glaube aber, dass diese Art, die Bibel zu lesen, eine große Gefahr birgt. Ich glaube, diese Lesart reduziert Gott letztendlich in seiner Göttlichkeit. Und zwar reduziert sie ihn auf das, was ich bin, auf meinen Verstand, auf meine Möglichkeiten, auf das, was ich in der Hand habe, das, was ich begreife und verstehe. Und so glaube ich, tun wir gut daran, wenn wir so eine Geschichte heute Morgen angucken, diese Geschichte wirklich als Wundergeschichte zu lesen. Ja, diese Heilungsgeschichten sprengen unsere Vorstellungskraft und sprengen auch all das, ja, was ich mir vorstellen kann. Aber gleichzeitig öffnen sie eben den Raum für das, was Gott tun kann, weil Gott Gott ist und weil Gott andere Möglichkeiten hat, als ich sie habe. Wir glauben, dass ja, das auch heute noch gilt. Und dass es nicht nur eine Geschichte ja, um die Zeit Null ist, sondern dass auch im 21. Jahrhundert dieser Gott noch lebt und wirkt und auch heute diese Wunder tun kann. Und ich glaube, und das möchte ich so festhalten zu Beginn der Predigt, dass das der Hauptfokus dieser Geschichte ist. Uns wird beschrieben, ein Mann, der keinen hatte, der für ihn sorgt. Ein Mann, der unzählige Jahre der Enttäuschung, der Hoffnungslosigkeit hinter sich hat, einer Zukunft entgegensieht, die eigentlich keine Änderung zu erwarten lässt. Ein Mann, der schwer krank und gelähmt ist. Und dieser Mann, mit all dem, was ihn so ausmacht, wird in der Begegnung mit Jesus gesund. Er fährt heil. Ich glaube, dass das der Hauptfokus der Geschichte ist und den sollten wir nicht kleiner machen, als die Geschichte uns erzählen möchte. Das, was dem Mann selber sicherlich und auch allen umliegenden Menschen ja damals vielleicht unmöglich erschien, das tut Jesus hier. Er schenkt ihm über alles Verstehen hinaus Gesundheit. Ein echtes Wunder. Ich glaube, das dürfen wir und das sollten wir am Anfang dieser Geschichte, bevor ich auch noch einige Aspekte dieser Geschichte so ein bisschen entfalten möchte, festhalten, ja, und nicht anfangen, unseren Verstand anzupassen und unseren Möglichkeiten anzupassen. Darüber hinaus möchte ich drei Aspekte mit euch, ja, aus dieser Geschichte teilen. Der erste Punkt heißt, Gott sieht dich. Der zweite Punkt heißt, Gott schenkt Heil und Heilung, aber er nimmt uns ernst und ja, setzt letztendlich immer auch unser Einverständnis voraus. Der dritte Punkt ist, Gott verändert deine Perspektive. Ja, nicht nur, sondern auch gerade in Situationen der Krankheit. Aber ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen. Gott sieht dich. Danke, Jörg, dass du uns immer durch die Folien führst. Das ist super. Der Text nimmt sich ja richtig Zeit, das Elend des Mannes ein wenig zu beschreiben und auszumalen. 38 Jahre lang leidet er an Krankheit. Das ist eine ganze Generation lang. Aktuell, so beschreibt der Text, liegt der Mann am Teich Bethesda, einem Ort, an dem viele weitere kranke Menschen ja, sich aufhielten. Man könnte sagen, das war so eine Art, ja, so ein Hospital, so ein Lazarett, in dem viele Menschen zusammenkamen, die eben krank waren und dort ja, ein Stück weit das Leben zusammen gestaltet, insofern das möglich war. Dieser Bibelbericht ist viele Jahre lang von der kritischen Bibelforschung angezweifelt worden, wenn man gesagt hat, ja, da ist von einer Teichanlage die Rede, aber diese Teichanlage gibt es in Jerusalem gar nicht. Die haben wir nirgendwo gefunden. Und außerdem ist die Beschreibung sehr komisch, weil dort heißt es, es ist ein Teich und um den Teich herum sind 5 Säulenhallen, in denen die Kranken lagen. Sagt man, ja, so ein Teich, das funktioniert ja gar nicht. Da können ja eigentlich nur 4 Säulenhallen ringsrum sein. Konnte man sich nicht vorstellen, hat deswegen gesagt, das ist Erfindung, diesen Teich und diese Geschichte, das kann alles gar nicht wahr sein. Doch Ende des 19. Jahrhunderts hat man vor den Toren von Jerusalem tatsächlich bei archäologischen Ausgrabungen so eine Teichanlage gefunden. Und ich habe mich das mal als Bild mitgebracht. Das Witzige ist nämlich, es sind 2 Teiche, die zusammengehören. Und in der Mitte befindet sich quasi die 5. Säulenhalle. Also ringsrum sind diese 4 Säulenhallen und in der Mitte gibt es die 5. Säulenhalle. Eine ziemlich beeindruckende, ziemlich große Halle, diese Teichanlage, so dass man sich vorstellen kann, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen dort ja, sich aufhalten konnten und darauf warteten, gesund zu werden. Denn dieser Ort war ein besonderer Ort. Es war ein Ort ja, der Hoffnung auf Genesung. Ich hatte es eingangs in dem Predigtext schon vorgestellt. Es gab diese Vorstellung, dass immer dann, wenn das Wasser sich bewegte, derjenige, der als allererstes in das Wasser hineinkam, gesund wurde. In manchen alten Handschriften wird diese Begründung eingeklammert. Also man ist nicht ganz sicher, ob das zum Original gehört. Aber hier begegnet uns eine Erklärung, warum Menschen sich in dieser Teichhalle aufhielten. Die Hoffnung auf Genesung, die Hoffnung auf Gesundheit. Und so heißt dieser Ort, Teich Bethesda, auch Ort der Gnade oder Ort der Barmherzigkeit. Das heißt, man war an diesem Ort, weil man hoffte, ja, einmal zu derjenige zu sein, der als allererstes da war. Einmal derjenige zu sein, der hier Gesundung erleben durfte. Und ich vermute, dass sich das auch immer wieder ereignet hat, sonst wären die Leute ja nicht so da geblieben. Doch dieser Mann, um den es heute geht, musste 38 Jahre lang zugucken, wie andere gesund werden, aber nicht er. Weiß nicht, wie ihr euch jetzt vorstellt, vielleicht ist am Anfang mit total viel Euphorie an diesen Ort gegangen und gesagt, ich habe gehört, an diesem Ort werden Menschen gesund. Und er lässt sich von Freunden, vielleicht die er zu dem Zeitpunkt noch hatte, an diesen Ort bringen. Und am Anfang versucht er, zu demjenigen zu gehören, der als erstes zum Wasser kommt, aber er schafft es nicht. Jahr für Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Jahre man das versuchen würde. Im zweiten Jahr hättet ihr noch Hoffnung? Würdet ihr wieder zum Wasser gehen? Wenn ihr sowieso schon wisst, dass ihr nicht die Ersten seid. Das heißt, aus seiner Hoffnung, aus seinem Wunsch, gesund zu werden, wird mit der Zeit Enttäuschung. Wird mit der Zeit ja ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Immer wieder muss er erleben, dass andere vor ihm ins Wasser steigen. Immer wieder wird ihm schmerzlich bewusst, dass er keinen hat, der sich für ihn einsetzt. Das sind seine ersten Worte, die er Jesus quasi entgegenhält, dass er sagt, hey, ich habe keinen, der sich für mich einsetzt, der mich mal schnell zum Wasser trägt. Und dennoch bleibt er an diesem Ort, der für ihn schon lange kein Ort der Hoffnung mehr ist, sondern ein Ort der Enttäuschung und ein Ort der Hoffnungslosigkeit. Ja, und vor allen Dingen mittlerweile auch ein Ort der Einsamkeit. Ich habe keinen, wirft er Jesus entgegen. Und dennoch, und das ist das Spannende, finde ich, dass er an diesem Ort bleibt. Gut, er hat vielleicht auch nicht viele Alternativen gehabt, aber irgendwie hat man das Gefühl, er richtet sich an diesem Ort ein. Und er sagt Jesus ja sogar noch, dass er hin und wieder sich aufmacht und doch zum Wasser robbt, obwohl er weiß, dass es nicht funktioniert. Wieder und wieder wird sein Leben von seiner Enttäuschung, seiner Hoffnungslosigkeit bestätigt. Immer wieder macht diese Erfahrung, zu spät zu sein, dass für ihn keine Hoffnung gilt, dass er keine Hilfe hat. Und dann kommt dieser Tag, von dieser Geschichte erzählt, dass Jesus in sein Leben tritt. Jesus kommt auf diesen Mann zu, er sieht die Not des Mannes. Und ich glaube, in dieser Begegnung liegt das allererste Wunder dieser Geschichte verborgen. 38 Jahre lang hat dieser Mensch keinen, der sich für ihn interessiert. Keinen, der sich für ihn einsetzt. Keinen, der ihn eigentlich auch nur wahrnimmt. Aber Jesus interessiert sich für ihn. Jesus durchbricht seine Einsamkeit. Er begegnet ihm genau an diesen Punkten der Hoffnungslosigkeit und der Enttäuschung. Man muss sich vorstellen, wenn man sich diese Säulenhallen anguckt, Jesus läuft durch diese Säulenhallen durch, so heißt es, und er greift sich einen Einzelnen raus. Er kommt genau auf ihn zu und sagt, hey, 38 Jahre, kein, der ihn anguckt, kein, der sich für ihn interessiert. Und jetzt steht Jesus vor ihm und sagt, willst du gesund werden? Ich glaube, wenn wir heute für Kranke beten, dann dürfen wir diesen einen Aspekt mit im Gebet beten, betrachten und sagen, wir dürfen um dieses Wunder letztendlich beten, dass Gott in das Leben von Menschen hineinkommt, in die Enttäuschung von Menschen, auch in die Einsamkeit, die Krankheit oft ausmacht. Ihm zusprechen, dass Jesus sie nicht vergessen hat, dass er sie sieht und dass sie eben nicht alleine sind. Jesus sieht dich und deine Situation, egal wie es dir geht. Er möchte auch in deine Hoffnungslosigkeit, auch in deine jahrelange Enttäuschung vielleicht und in deine Einsamkeit keinen zu haben, der sich für dich einsetzt, hineinkommen. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Willst du gesund werden? Nur diesen einen Satz spricht Jesus zu dem Kranken. Willst du gesund werden? Er stellt sich ihm nicht vor, keine Visitenkarte, kein Nichts, kein gar nichts. Er stellt ihm keine Bedingungen. Er verlangt nicht mal Glauben oder ähnliches wie in anderen Geschichten, sondern nur diese eine Frage. Willst du? Willst du gesund werden? Wer die Bibel schon mal häufiger liest, stellt fest, dass das vielleicht eine der Lieblingsfragen von Jesus ist. Willst du gesund werden? Willst du, dass ich dieses oder jenes tue? Immer wieder, gerade im Kontext von Heilungsgeschichten, hören wir diese Forderung oder diese Frage Jesu. Und das finde ich ganz spannend, weil irgendwie macht Jesus damit deutlich, dass er Menschen nichts aufzwängt. Nicht einmal Heilung, nicht einmal das, was sich ein Mensch vielleicht wirklich auch wünscht im tiefsten Inneren, zwingt er den Menschen auf. Er, der die Macht über Krankheit und Tod hat, nimmt jeden Menschen auch in seiner Lebenssituation ernst und fragt, willst du? Und das nicht nur in Bezug auf Krankheit. Auch wenn Jesus immer wieder Menschen von Krankheiten geheilt hat, ist er, glaube ich, primär nicht nur dafür gekommen, uns gesund zu machen am Körper, sondern er möchte, dass wir seine Kinder sein können. Er ist gekommen, um alles Trennende zwischen uns Menschen und Gott auszurotten. Am Kreuz, so erfahren wir, starb er stellvertretend für all das, was uns von Gott trennt, für all das, was wir falsch gemacht haben. Und er bietet uns Befreiung von Schuld an. Wer so befreit und so erlöst ist, der darf wieder neu in eine Beziehung zu Gott kommen, darf Kind Gottes sein und werden. Doch auch in Bezug auf dieses Angebot, dass Jesus dass Jesus geschaffen hat, lautet seine Frage an uns immer: Willst du? Willst du mein Kind sein? Darf ich dir vergeben? Auch hier stülpt Jesus uns nichts über. Auch hier zwingt er uns nicht hinein in diese Kindschaft, sondern formuliert ein Angebot. Aber zurück zu dem Mann. Wie reagiert dieser Mann, der Gelähmte? Ich würde die Antwort mal als Ja, aber zusammenfassen. Ja, aber. Er würde wohl gern, sonst wäre er ja nicht am Teich Bethesda, nicht am Ort der Gnade, nicht am Ort der Barmherzigkeit. Aber da sind ja noch die Umstände. Sein Alleinsein, seine Einsamkeit, seine begrabene Hoffnung, seine Enttäuschung. Ja, aber, Jesus, ich habe doch keinen. Ja, aber, ich bin zu langsam. Ja, aber, es sind schon zu viele Jahre vergangen. Das finde ich spannend. Jesus geht hier gar nicht auf diese Abers ein. Er fängt nicht an zu diskutieren. Er fängt nicht an zu erklären, komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Guck mal, da ist noch jemand anders. Der ist schon seit 40 Jahren krank. Jesus geht auf diese Abers des Mannes nicht ein. Ihm reicht es, dass er aus dieser Antwort des Mannes heraus hat, ja, der Wunsch, gesund zu werden, ist immer noch da. Und so spricht er ihm zu, steh auf, nimm dein Bett und geh. Ich weiß nicht, wie du auf Gottes Angebote reagierst. Wie lautet deine Antwort, wenn Gott dich fragt, willst du? Willst du gesund werden, nicht nur an Leib und Seele, nicht nur an Leib und Leben, sondern sogar darüber hinaus? Ich glaube, diese Willst-du-Frage Jesu reicht einfach tiefer als nur in unsere Körperlichkeit hinein. Denn eine Genesung von körperlichen Leiden, von dem, was mich vielleicht momentan auch einschränkt, ist doch letztendlich immer eine Genesung auch zum Tode. Wir bleiben sterblich. Ich glaube, die Willst-du-Frage, die tiefer geht, die Jesus jeden Einzelnen auch heute noch stellt, geht darüber hinaus. Willst du mein Kind sein? Darf ich dir deine Schuld vergeben? Darf ich dich ganz gesund machen und dir eine Hoffnung auch für die Ewigkeit schenken? Wenn wir gleich füreinander beten, dann glaube ich, dürfen wir genau um dieses Wunder auch beten, dass Menschen Gott so erfahren, dass sie sagen, ja, ich lege mein Leben in deine Hand, Gott, über mein körperliches Wohlergehen hinaus. Ich möchte dir vertrauen, dass du letztendlich derjenige bist, der mein Leben hält, bis in Ewigkeit. Ich glaube, Gott möchte uns das sehr gerne schenken und fragt jeden Einzelnen, weil er keinem etwas aufzwingt, willst du? Willst du mir begegnen? Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Jesus verändert deine Perspektive. Jesus verändert deine Perspektive auch und vielleicht gerade in Krankheit. Es folgt dieser Geschichte das sichtbare Wunder. Das, wonach wir uns irgendwie, und das ist ja auch irgendwie menschlich, ja auch ganz tief sehen, dass wir denken, Mensch, ja, das wäre doch einfach mal schön, wenn ich krank bin und dann bete ich und dann macht Gott mich einfach wieder gesund. Und das ist, wow, oder? Wer wünscht sich das nicht? Wer wünscht sich das nicht, wenn der Arzt sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, dass ich hier in die Gemeinde gehe und wir beten dafür und Gott schenkt Gesundheit. Doch interessant ist, wenn wir diesen Text angucken, wie Jesus dieses Wunder einleitet. Das möchte ich mit euch noch teilen. Und zwar, er geht quasi das Wunder in Form eines dreifachen Imperatives, einer dreifachen Befehlsform. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Jesus fordert ihn auf, von seinem Bett aufzustehen. Jesus fordert ihn auf, die Matte, auf der er jahrelang gelegen hat, die quasi so sein Leben geworden ist, auf seinen Rücken zu nehmen, zu schultern, und er fordert ihn auf, dieses Lazarett, was wir gerade gesehen haben, diese Teichanlage zu verlassen, etwas Neues zu machen. Spannend, das Wunder ereilt diesen Mann in Form von Befehlen. Aufstehen, sein Bett nehmen und das Lazarett verlassen. Als ich die Predigt vorbereitet habe, musste ich an meine Mutter denken. Die wenigsten von euch kennen meine Mutter, aber meine Mutter hat immer eine sehr schwere Asthmaerkrankung gehabt. Solange ich als Kind denken kann, war meine Mutter schwer krank, so könnte man sagen. Nee, könnte man nicht sagen, es war so. Und das hat mir als Kind echt Sorge und Nöte gemacht, weil meine Oma ist schon Mitte 50 an Asthma gestorben. Und immer, wenn meine Mutter dann irgendwie nachts oder morgens, wenn ich das mitkriegte, auf ihrem Bett saß, keine Luft kriegte, nach Luft schnappte, der Notarzt bei uns im Haus war, habe ich mir große Sorgen um das Leben meiner Mutter gemacht. Und ich glaube, sie selber auch. Als sie jetzt vor der Predigt nochmal nachfragte, wie sie das erlebt hat und wie das für sie war, sagte sie, dass sie schon als ich 4 Jahre alt war, täglich zu unserem Pastor gegangen ist und täglich für sich beten lassen hat. Aber ohne Ergebnis. Warum ich sie nach dieser Geschichte nochmal gefragt habe, ist, dass mir bei der Vorbereitung der Predigt aufgefallen ist, dass ich in den letzten 10 Jahren keinen einzigen Asthmaanfall mitgekriegt habe, dass der Püster, das ist so ein Mittel, was man nehmen kann, damit diese Anfälle nicht so häufig kommen, bei uns aus dem Haus mehr oder weniger verschwunden ist oder nur noch ganz selten genutzt wird. Dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich passiert? Was habe ich verpasst? Wann war das? Wer hat für meine Mutter gebetet? Als ich sie nachfragte, sagte sie, nein, eine spontane Heilung hätte sie nie erfahren. Also, dass sie zu irgendjemand hingegangen ist, der für sie gebetet hat und am nächsten Tag war sie gesund. Und doch erlebt sie für sich selbst, dass sie Heilung erfahren hat. Und das auch nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch in ihrem Alltag, an ihrem Körper. Und ich habe sie gefragt, mir zu sagen, wie sie das selber beschreiben würde. Sie sagt, als allererstes ist hier wichtig festzuhalten, dass Gott auch heute noch heilen kann und heilen will. Und dass sie das so erlebt hat und das auch so sieht. Und dann sagte sie aber, dass sie selber die Erfahrung gemacht hat, dass Gott zwar Heilung schenken möchte, aber dass er uns Gott auch auffordert, dass Gott uns auch oft auffordert, mitzuwirken, teilzuhaben an dem, was er an uns tun möchte. Wörtlich schrieb sie mir dazu, bei meiner Heilung war es so, dass Gott mich auf Dinge aufmerksam gemacht hat, die zu meiner Heilung dienten, die ich aber auch selber tun musste. Lobpreis wie Paulus und Silas im Gefängnis, mich füllen mit Gottes Wort und darüber nachsinnen, Gutes, Hoffnung und Gottes Wort über mein Leben auszusprechen und auch ganz konkret das zu tun, was mir gut tut. Bewegung, frische Luft, Ruhe und gute Ernährung. Jetzt habe ich nicht vor, aus den Erfahrungen meiner Mutter eine Theologie der Heilung zu machen. Das wäre, glaube ich, etwas vermessen. Aber das Zeugnis meiner Mutter weist auf einen Umstand im Predigtext hin, den ich sehr wichtig finde, festzuhalten. Auch wenn Gott derjenige ist, der Kraft zu diesen Wundern schenkt, der diese Wunder tut und Heilung bewirkt, fordert er uns oft zum Handeln und zum Vertrauen auf. Alle 3 Imperative aus dem Mund Jesu, steh auf, nimm dein Bett und geh hinaus, beinhalten eine neue Perspektive. Letztendlich ein Verlassen des Status Quo, auch ein Einrichten in dieser Krankheit, in dieser Lebenssituation und eine Neuorientierung und eine Aktivierung des eigenen Lebens. Weg von der Matte, auf der er jeden Tag lag. Raus aus dem Lazarett. Alles Dinge, die die Vorstellungskraft und natürlich auch die Möglichkeiten eines gelähmten Mannes bei Weitem sprengen und seine Möglichkeiten total überschreiten. Doch auf das Wort von Gott darf er und tut er es auch, es wagen, neue Dinge zu gehen, neue Dinge zu tun, neue Wege zu gehen, weil er darauf vertraut, dass Gott die Kraft dazu schenkt. Sein Leben darf neue Perspektiven und darf neue Überschriften bekommen, als die Krankheit, die sein Leben bisher definierten. Ich glaube, dieses Wunder, dass Gott neue Perspektiven in seinem Leben schafft, den Fokus neu setzt und dass er uns Kraft zu Neuaufbrüchen schenkt, dürfen wir gleich ebenfalls bitten, wenn wir für Menschen beten. Meine Mutter durfte erleben, dass Heilung auch ein Prozess sein kann und nicht nur ein Moment. Ja, letztendlich ein Weg mit Gott und durch Gott. Aber ich glaube, dass Gott diese Imperative uns nicht nur in Bezug auf Krankheit zuruft. Steh auf, nimm dein Bett, geh hinaus. Gilt letztendlich auch für viele andere Lebenssituationen. Krisen in der Ehe, festgefahrene Situationen in den Familien oder auf der Arbeit. All das, wo wir das Gefühl haben, ich komme nicht mehr runter von meiner Matte. Ich bin festgelegt, ich bin definiert. Es gibt keine Hoffnung. Ich erlebe nur noch Enttäuschung. In all diesen Situationen dürfen wir dieses Wort Gottes, glaube ich, ernst nehmen. Steh auf, nimm dein Bett und geh hinaus. Wage mit mir neue Dinge. Das möchte ich euch zusprechen. Und ja, wenn wir gleich beten, dann lasst das doch im Blick haben, Menschen diese Perspektive Gottes und diese Kraft Gottes auch zuzusprechen. dass sie gute neue Dinge wagen, erfahren und heil werden an Körper, Leib und Seele. Amen.